Ja, Geschwister, ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen und ich freue mich einfach, dass Gott diese Möglichkeiten gibt. Das ist so ein Vorrecht, ja, so ein Vorrecht, dass wir in dieser Zeit, wo man sich ja so leider nicht groß versammeln darf, dass wir hier einfach so zusammenkommen dürfen. Ist meines Erachtens ein ganz großes Geschenk. Und das Thema heute, das möchte ich uns noch mal gleich am Anfang sagen, lautet: Wie erfahre ich Gottes Führung? Wie erfahre ich Gottes Führung? So Gott will, werden wir jetzt 5 Punkte hören, die uns vielleicht ein Stück weit dabei helfen, dass wir für uns unseren Weg finden, wo der Herr uns eigentlich haben will. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Und man merkt, wenn man so mit Menschen ins Gespräch kommt, es gibt einige Christen, die können wenig berichten von Gottes Führung. Und einige, die könnten Bücher schreiben. Und da ist die Frage, woran liegt das eigentlich? Und vielleicht sind wir nach der Predigt ein bisschen schlauer, woran es denn nun wirklich liegt. Am Anfang möchte ich uns ein Zitat vorlesen. Ich weiß nicht, wohin Gott mich führt, aber ich weiß, dass er mich führt. Ich wiederhole. Ich weiß nicht, wohin Gott mich führt, aber ich weiß, dass er mich führt. Geschwister, und das wird in unserem Glaubensleben oft so sein. Wir werden in unserem Glaubensleben oft Situationen haben, wo wir nicht wissen, wo es hingeht. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, unser Leben ist in der Hand unseres großen Gottes, der alles im Blick hat, dem nichts überrascht und der alles unter Kontrolle hat. Das Erste: Wie erfahre ich Gottes Führung? Und da ist ein wichtiger Punkt: Ich muss das Alte verlassen und Neues wagen. Wenn wir eine Bibel mit dabei haben, können wir aufschlagen. 1. Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Dieses Kapitel hat es ja in sich. Das ist letztendlich der Startschuss auch des Volkes Israel. Die Geschichte des Volkes Israel und unser Glaubensvater beginnt hier im 1. Buch Mose, Kapitel 12. Gott holt den Abraham in seine Nachfolge. Er ruft ihn aus Ur in Chaldäa, das ist das heutige Irak. Man muss wissen, zu dem Zeitpunkt war dort Ur in Chaldäa das Mekka der Wirtschaft. Das war eine Blütezeit des Wohlstandes. Und Abraham war ja ein Geschäftsmann auch, ein Mann, der eine große Herde hatte. Und ich kann mir vorstellen, dir ging es dort auch sehr gut. Und es war eine große Familie. Und mitten in dieser Sache, da ruft Gott hinein: Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist schon eine harte Nummer, sage ich mal, oder? Dass Gott einfach so sagt zu Abraham: Komm und ich schicke dich jetzt mal irgendwo hin. Gott sagt nicht, wo es hingeht, keine Ahnung. Und er sagt auch noch: Trenn dich von deiner Verwandtschaft. Und wir müssten uns mal in unser Leben hineinversetzen, wenn Gott das jetzt zu dir sagen würde oder zu mir. Lass alles stehen und liegen und komm einfach und geh. Ja, wohin? Das musst du nicht wissen. Komm einfach. Und Abraham ist nicht umsonst der Vater des Glaubens, auch wenn er am Anfang einige Fehler auch macht. Er ist nicht ganz dem Herrn gehorsam. Er nimmt doch ein paar mit und hat auch noch andere Wege eingeschlagen, die nicht richtig waren. Und dennoch ist er absolut der Vater zu Recht des Glaubens. Und das ist das Erste, was in unserem Leben wichtig ist, wenn wir Gottes Führung erfahren wollen. Wir müssen uns dem Herrn anvertrauen. Und Glauben, merkt euch das, Glauben bedeutet gehen ohne zu sehen. Gehen ohne zu sehen. Das bedeutet Glauben. Und das ist immer wieder eine Herausforderung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Als die Jünger, jetzt gehen wir mal ins Neue Testament, in Lukas Kapitel 18, Vers 28. Da ist eine Frage nach dem ewigen Leben und so. Und dann sagt Petrus, siehe, in Lukas 18, Vers 28, Petrus aber sprach, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Geschwister, das ist wahre Jüngerschaft, das ist Christsein. Alles verlassen und sich ganz auf Jesus verlassen. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, der ist so wichtig. Ich glaube, dass viele Christen so wenig Gottes Führung erleben, weil sie selbst ihr Leben managen. Wir neigen dazu, alles abzusichern in unserem Leben. Aber wisst ihr, der Glaube ist ein Sprung ohne Netz. Der Glaube ist ein Sprung ohne Netz. Und dann wirst du Gott erfahren. Wenn du dich nicht mehr auf Menschen verlässt und auf irgendeine Intelligenz, die du hast oder andere, sondern indem du den Gehorsam wirklich auslebst. Derjenige, der sich ganz auf den Herrn einlässt, der wird ihn auch ganz erfahren. Und das ist der Unterschied zwischen manchen Christen, die erleben gar nichts mit Gott, weil sie sich nicht auf ihn verlassen. Und einige erleben unglaublich viel. Und das Geheimnis ist, sie wagen es, ihm zu vertrauen. Also das ist ein erster wichtiger Punkt, wie ich Gottes Führung erlebe. Vielleicht ist es in deinem Leben momentan, bist du auch jetzt herausgefordert. Vielleicht stellt Gott dir momentan einen neuen Weg für dein Leben hin. Und vielleicht hast du jetzt die Zeit, mal über dein Leben nachzudenken. Bin ich eigentlich an dem Platz, wo Gott mich haben will? Bin ich auch im Dienst für den Herrn da, wo er mich haben will? Oder mache ich nur etwas, um etwas zu machen? Nutz diese Zeit, gerade diese Zeit jetzt mal, um still zu werden und zu fragen, Herr, wo geht eigentlich mein Weg hin? Der zweite Punkt. Ich muss von Gott das Unmögliche erwarten. Das ist ein wichtiger Punkt, um seine Führung zu erfahren. Ich muss von Gott das Unmögliche erwarten. Und Ernst Modersohn hat diesen wunderbaren Spruch geprägt. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Und da ist das Volk Israel für uns Anschauungsunterricht vom Feinsten. Und deswegen ist es einfach so, je mehr du dich beschäftigst mit der Geschichte Israels als Christ, desto mehr wirst du in deinem Glauben gestärkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Als Israel dort aus Ägypten auszog und sie kam dort vor dem Roten Meer an ihre Grenze auch, ja. Da dachten sie, jetzt gehen die Lichter aus. Und das lese ich uns jetzt mal vor, ab 2. Mose Kapitel 14, die Verse 15 bis 31. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber hebe einen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Ich jedoch, siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, so dass sie hinter ihnen herkommen. Und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinem Streitwagen und Reitern. Dann sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und Männern verherrlicht habe. Und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie wurde dort Gewölk und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. So kam jenes Heer diesem die ganze Nacht nicht näher. Allein schon bis hierhin. Was lässt sich Gott alles einfallen, um seine Macht zu demonstrieren? Was hat Israel hier erlebt? Was für eine Führung. Der Engel des Herrn, die Feuersäule, die Wolkensäule. Das erlebt man jetzt nicht unbedingt jetzt täglich hier bei uns, ja. Aber das erlebt man. Man erlebt übernatürliche Dinge, wenn man sich auf diesen wunderbaren großen Gott einlässt. Und dann kommt Vers 21 und Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte so das Meer zum trockenen Land und die Wasser teilten sich. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenen Land mitten in das Meer hinein und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und kamen hinter ihnen her, alle Pferde des Pharaos, seine Streitwagen und Reiter mitten ins Meer hinein. Und es geschah in der Zeit der Morgenwache, da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter herab und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung. Dann stieß er die Räder von ihren Wagen ab und ließ sie nur mühsam vorankommen. Da sagten die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Der Herr aber sprach zu Mose, strecke deine Hand über das Meer aus, damit die Wasser auf die Ägypter, auf ihre Wagen und über ihre Reiter zurückkehren. Da streckte Mose seine Hand über das Meer aus und das Meer kehrte beim Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück. Und die Ägypter flohen ihnen entgegen, der Herr aber trieb die Ägypter mitten ins Meer. So kehrten die Wasser zurück und bedeckten die Wagen und Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharaos, die ihnen ins Meer nachgekommen waren. Und es blieb auch nicht einer von ihnen übrig. Und Israel-Experten, die wissen, dass auch an diesem damaligen Sechstagekrieg am Yom Kippur 1967, als Israel umzingelt war und menschlich gesehen keine Chance hatte, diesen Krieg zu gewinnen, in 6 Tagen militärisch etwas geschafft hat, was einmalig ist in der Weltgeschichte. Und die Feinde Israels, die mussten bezeugen, dass Gott seine Hand im Spiel hatte. Panzer, die konnten sich plötzlich nicht mehr drehen. Waffen haben nicht funktioniert, Handgranaten haben nicht gezündet. So hat Gott sich damals auch zu dem Volk Israel 1967 auch dort gestellt und damals hier auch. Unglaublich. Ja, das erlebt man, wisst ihr? Merkt ihr das? Das Unmögliche, das hätte Israel nie erfahren, hätten sie nicht den Mut gehabt, Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen. Und dann haben sie diese Dinge erlebt. Und das ist etwas Großartiges, wenn man dann in der Nachfolge des Herrn Jesus merkt, dass Gott das Unmögliche möglich machen kann. Es gibt noch eine gewaltige Situation im Alten Testament, im Buch der Richter, Kapitel 7, beim Gideon. Israel wurde von den Midianitern ständig bedrängt und es gab Probleme ohne Ende. Und dieser junge Gideon, der war ganz verzweifelt. In Kapitel 7 könnt ihr das nachlesen, in Richter 7. Und das waren viele Leute, die sich dort zusammengetan haben, 30.000 oder ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, so ungefähr. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ja, es waren allein schon 22.000, die dann nach Hause gingen. Also es waren von ungefähr 32.000 Leute, blieben am Ende 300 übrig. Also das war ja eigentlich völlig unlogisch, was Gott da gemacht hat. Selbst die 32.000 Israeliten hätten gegen Midian menschlich keine Chance. Und Gott sagt nicht, dass ihr euch was einbildet, mache ich mal aus 32.000 300. Wer so ein bisschen Mathematik kann, 1%, knapp. 300 ist ungefähr 1% von 32.000. Sogar noch, glaube ich, ein bisschen mehr vielleicht, ein kleines bisschen. Also eigentlich ist das menschlich völlig unlogisch gewesen, was Gott hier macht. Und lieber Bruder, liebe Schwester, das wird Gott machen, wenn er dich führt. Er wird dich in Situationen bringen, wo du denkst, also das kann doch jetzt eigentlich gar nicht sein. Es sind vielleicht jetzt Leute dabei, die zuhören. Vielleicht bist du von deinem Naturell jemand, der gar nicht so jemand ist, der groß reden kann. Und Gott sagt, ich möchte aus dir einen Prediger machen. Und du sagst, Herr, andere können viel besser reden als ich. Ich kann das gar nicht. Und Gott sagt, das weiß ich, aber ich will dich haben. Es kann sein, dass du schon lange etwas auf dem Herzen hast, was du für den Herrn tun möchtest. Vielleicht zeigt dir der Herr einen Auftrag, den du machen sollst. Und du hast Angst vor der Aufgabe. Lieber Bruder, liebe Schwester, das wird immer so sein. Wenn Gott dich in eine Situation hineinbringt, wo er dich zum Segen setzen will, wo andere unter deinem Einfluss gesegnet werden, dann führt er dich Wege, die menschlich eigentlich völlig unlogisch sind. Was konnte Gott im Leben der Menschen machen, die von der Begabung gar nicht so großartig waren, aber die sich dem Herrn anvertraut haben? Deswegen, wenn du nicht so groß begabt bist, dann musst du nicht traurig sein. Merk dir eins, Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenden. Gott ruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenden. Wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, dann gibt er dir auch die Kraft und die Mittel, sie umzusetzen. Ich muss von Gott das Unmögliche erfahren. Und Midian wurde geschlagen von diesen 300 Leuten. Aber sie waren es nicht, es war letztendlich der Herr. Es gibt im Neuen Testament eine interessante Stelle in Matthäus Kapitel 8, nämlich von diesem Hauptmann. Das lese ich uns mal vor. Matthäus Kapitel 8, die Verse 5 bis 13. Als aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortet und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, sondern sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir, und ich sage zu diesem, geh hin, und er geht, und zu einem anderen, komm, und er kommt, und zu meinem Knecht, tu dies, und er tut's. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, selbst in Israel habe ich nicht so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis, da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Das ist, glaube ich, die zweite Stelle in der Bibel, wo steht, dass Jesus sich gewundert hat. Hier über den Glauben und in Markus 6,6 über den Unglauben. Das war ein gewaltiger Glaube, dieser Hauptmann. Der hat das Unmögliche geglaubt. Herr, du brauchst da gar nicht zu kommen und ihm die Hände auflegen oder irgendwas zu sagen. Sprich ein Wort, ist alles gut. Was können wir von diesem Hauptmann lernen? Wir haben gelernt, dass die Bibel, ich weiß nicht, wie viel Zusagen hat. Ich glaube, über 30.000 Verheißungen. Also wir hätten am Tag fast 100 Wort Gottes, was uns Trost gibt und Hoffnung und Kraft und Zusage. Eigentlich müssten wir die getröstesten und zuversichtlichsten Menschen sein. Und gerade in unserer jetzigen Zeit, wo ja alle völlig durch den Wind sind, auch viele Christen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Bibel hineinblicken und uns nicht von den Medien oder von irgendwelchen YouTubern verrückt machen lassen. Ich werde, so Gott will, dazu nächsten Samstag was sagen, aber lasst uns in die Bibel hineinschauen, dass Gott das Unmögliche möglich machen kann. Und die letzte Stelle für dieses, dass man Gott von Gott das Unmögliche erwarten kann, ist in Josua Kapitel 6 bei der Einnahme Jerichos. Die erste Stadt, die Israel und Juden einnahmen, war Jericho nach dem Auszug. Und das war eine befestigte Stadt, große Mauern hatte. Und Gott sagt, pass auf, ihr zieht dort rum, ihr posaunt mit den Trompeten, die Bundeslade dabei, und ihr geht 6 Tage lang immer einmal am Tag rum und dann bleibt ihr ruhig. Und am 7. Tag zieht ihr 7-mal rum. Und nach dem 7. Mal, da brüllt ihr und schreit, dann wird ins Schofahorn trompetet und dann fällt die Mauer. Das müssen wir uns vorstellen, diese Mauern waren richtig fett. Also das war nicht irgendwie so eine kleine Pappwand, sondern Regipswände oder so. Das war richtig massiv. Das war ja eigentlich eine Sache, da müsste man doch denken, also was hat der Herr denn jetzt vor? Und ihr könnt euch vorstellen, die Leute dort in Jericho, die haben gedacht, die Juden, die müssen doch einen in der Marmel haben. Und das wird in dein Leben und in mein Leben immer so sein, dass wenn wir Glaubensschritte gehen, die Welt den Vogel uns zeigt und sagt, der hat doch einen an den Schaden. Der hat doch einen an der Marmel. Und hier ist es genauso. Und selbst die Juden, denke ich, hatten auch ein Problem. Israel hatte sicherlich auch ein Problem. Erste Mal rum, nichts passiert. Zweiten Tag einmal rum, nichts passiert. Okay, dreimal rum, viermal, fünfter Tag, sechster Tag. Und dann gehen die am siebten Tag wieder. Also ist schon irre. Ist ein gewaltiges Vertrauen. Ich wäre, glaube ich, nach dem dritten Tag abgehauen. Und hätte gesagt, Leute, wir vergeuden hier Zeit. Und dann gehen die am siebten Tag einmal rum, zweimal rum, dreimal rum, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Und was machen sie dann? Das, was der Herr befohlen hatte. Jetzt schreit. Und dann schreien die und was passiert? Die Mauern stürzen in sich. Das Unmögliche passiert. Diese Mauer, die eigentlich überhaupt nicht einzunehmen war, die fällt in sich zusammen. Warum? Weil Israel gehorsam war. Und jetzt merkt ihr eins. Die Mauer, die dich bedroht, die dir den Atem nehmen will, die dir die Zukunft verdunkeln will. Diese Mauer, die fällt in sich zusammen. Wenn du in deiner Berufung Jesus treu bleibst, dann fällt diese Mauer. Die Angst, dass du predigen sollst, weil du vielleicht nicht so gut reden kannst, diese Angst, die fällt, wenn du den Herrn vertraust. Diesen Mut, vielleicht Kinderarbeit zu machen, Jugendarbeit zu beginnen, Traktate verteilen zu gehen oder was auch immer. All die Dinge, die damit verbunden sind, auch mit Ängsten, die werden fallen. Deine Angst wird fallen. Sie wird fallen. Wann? Wenn du den Herrn genau beim Wort nimmst und das tust, was er sagt. Auch, merkt ihr das, wenn es total unlogisch ist. Leute, ist doch nicht logisch, da ein paar Mal rumzugehen um so eine Mauer und dann zu schreien, dass das einfällt. Ja? Das war nicht das Schreien der Israeliten, sondern das war die Macht Gottes. Und das ist in unserem Leben, wird das immer so sein. Der dritte Punkt. Ich werde erfahren, dass Gott Wort hält. Wie erfahre ich Gottes Führung? Wenn ich mich darauf einlasse, dann erfahre ich, Mensch, den Herrn, den kann man wirklich vertrauen. Dietrich Bonhoeffer hat einen wichtigen Satz gesagt. Merkt euch den mal bitte. Nicht all unsere Wünsche erfüllt uns Gott, aber alle seine Zusagen. Ein wunderbarer Satz. Nicht all unsere Wünsche erfüllt uns Gott, aber alle seine Zusagen. Da kann man nur Amen zu sagen. Im fünften Buch Mose, Kapitel 2, Vers 7. Da steht etwas Gewaltiges. Denn der Herr, dein Gott, hat dich in allem Tun deiner Hand gesegnet. Er gab Acht auf deine Wanderung durch diese große Wüste. Diese 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, mit dir gewesen. Es hat dir an nichts gemangelt. 40 Jahre Wüstenwanderung. Über eine halbe Million Männer, ohne Frauen und Kinder. Es waren wahrscheinlich zwischen 2 und 3 Millionen Menschen. Da gab es keine Sozialeinrichtung, da gab es keine Restaurants, da gab es kein Trinkwasser im Vorrat. Gott hat sie versorgt. Gott hat sie versorgt. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo diese biblischen Geschichten für uns wichtig sind. Gott hat Israel 40 Jahre in dieser Wüste ernährt. Und er wird auch uns ernähren, Geschwister. Er wird dich und mich auch ernähren. Egal, was nach Corona kommt. Egal, wie schwer auch die finanzielle Situation sein wird, die wirtschaftliche. Wie kompliziert die Welt sein mag. Darauf schauen wir nicht. Wir schauen auf unseren Gott, der die Fähigkeit hat, fast 3 Millionen Menschen 40 Jahre in einer Wüste zu ernähren und sie durchzubringen. Dieser Gott ist dein Gott und ist mein Gott. Und auf den bauen wir und nicht auf irgendwelche Psychopathen im Internet, die die Weltuntergangsstimmung verbreiten und die uns in nervliche Zerrüttung reinbringen wollen. Wir schauen nicht auf die Probleme. Wir schauen nicht auf den Virus. Wir schauen nicht auf den Antichristen. Wir schauen nicht auf die ganzen Verschwörungen. Wir schauen auf unseren Herrn Jesus Christus. Und er ist der Anfänger und Vollender deines und meines Glaubens. Und er bringt uns durch. Gott hat die meiste Ahnung in Krisenmanagement. Denn seine Kinder machen ihm ständig Probleme. Es gibt keinen Gott, der so viel Krisenmanagement betreiben muss wie unser Gott, weil wir ständig mit unserem dicken Korb durch die Wand gehen wollen. Und Gott hat alles im Griff, auch dein kleines Leben. Es steht dann einmal geschrieben im 5. Buch Mose Kapitel 8, die Ermahnung zur Dankbarkeit. Unglaublich, was der Herr dort schreibt, vor allen Dingen auch in Vers 4. 5. Mose 8, Vers 4. Deine Kleidung an dir ist nicht zerschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre lang. Diese 40 Jahre lang. Im 5. Buch Mose, Kapitel 29, Vers 4. Also die Füße sind nicht geschwollen. Ja, 40 Jahre Wanderung. Und dann steht im 5. Buch Mose 29, 4. Und ich habe euch 40 Jahre in der Wüste geführt. Eure Kleidung sind nicht an euch zerschlissen und dein Schuh an deinen Fuß ist nicht zerschlissen. Wisst ihr, wenn man sich ein bisschen auskennt, dort in den Wüstensand, unsere Schuhe, egal wie gut sie sein mögen, die werden innerhalb von ein paar Wochen hinüber. Der Wüstensand ist rau, der würde das alles kaputt machen. Und damals war das noch viel weniger mit besonderer Komfort. Und was passiert? 40 Jahre wandern die. Ja, da können wir die ganzen Nike Air und unsere ganzen coolen Schuhe, wo wir uns was einbilden und die Markenschuhe aus England, die Tausende von Euros kosten, die kannst du da drin in die Tonne reintreten. Wenn Gott uns Werkzeug gibt, dann bleibt das bestehen. Mit unserem Gott können wir 40 Jahre in einer Wüste wandern und unsere Klamotten bleiben cool. Und die bleiben gut. Mit diesem Gott, da kann man wirklich getrost auch in die Zukunft gehen. Diesen Gott, den darf man und soll man vertrauen. Als Jesus einmal seine Jünger fragte, in Lukas 22, 35, und er sprach zu ihnen, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas. Sie aber sagten, nichts. Wie viel? Nichts. Ich habe noch nie einen Menschen in meinem Glaubensleben kennengelernt, der sich total blind auf dem Herrn verlassen hat und ihn gehorsam gewesen ist, den der Herr nicht durchgebracht hat. Habe ich noch nie erlebt. Aber ich habe hunderte von Menschen erlebt, die haben sich verlassen auf die Politik, auf die Welt, auf ihre Intelligenz, auf Menschen im Geschäft und die sind zerbrochen. Matthäus Kapitel 6. Vers 33, da sagt der Herr Jesus, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Der Herr verspricht uns hier, wenn er unser Ein und Alles ist, wenn er die Nummer eins, wenn er unser Leben ist, dann ist das andere. Was ist das andere? Essen, Trinken, Kleidung, das, was wir brauchen, das bekommen wir. Er hat nicht Luxus uns verheißen. Und Leute, wir müssen mal den Ball flach halten, auch in unserer jetzigen Zeit. Da maulen wir jetzt schon rum. Wir haben doch alle noch genügend zu essen und zu trinken. Ja, unser Trinkwasser ist top. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen. Und Essen und Trinken haben wir doch in Hülle und Fülle. Also müssen wir uns wirklich vielleicht auch mal schämen. Und da komme ich zum nächsten Punkt, der vierte. Wie erfahre ich Gottes Führung? Indem ich dankbar werde. Ich muss mal wieder anfangen, dankbar zu werden. Leute, wir jaulen momentan alle nur rum. Wir sind nur am Jaulen. Von morgens bis abends kriege ich nur Nachrichten, wo Leute nur pöbeln. Wir sollten dankbar sein. Herr, erstens haben wir genügend Dank, dass wir hier in Deutschland leben. Auch wenn einige momentan schimpfen auf die Politik. Ich finde auch nicht alles gut, was sie machen. Aber wir können Gott dankbar sein, dass wir noch hier in einem Sozialstaat leben und nicht wie in Amerika. Da werden uns die Lichter hier ausgegangen. Ja? Da dürfen wir Gott auch danken. Und wir dürfen danken, dass wir hier noch genügend zu essen und zu trinken haben. Und wir dürfen vor allen Dingen danken, dass wir als Christen sein dürfen. Wir haben eine ganz andere Hoffnung. Es gibt jetzt so viele Menschen, die wissen nicht wohin. Die haben keinen Gott, die kennen keinen Jesus. Die haben keine Zukunft. Ihre Zukunft war ihr Restaurant. Das war ihr Ein und Alles und jetzt ist es platt. Und jetzt bricht das ganze Leben zusammen für diese Menschen. Und wir haben ein Fundament in Jesus, was nicht zerstört werden kann. Dafür sollten wir den Herrn doch danken. Und im 5. Buch Mose Kapitel 8, die Verse 11 bis 20, da warnt Gott Israel und sagt, nicht, dass ihr anfängt, undankbar zu werden. Macht das nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt. Vielleicht kann Gott nicht so in dein Leben die Führung übernehmen, weil du ständig nur am Meckern bist. Undankbarkeit ist ein ganz großes Übel. Wir sollten dankbarer sein. Richtig von Herzen dankbar sein. Das ist so etwas Wichtiges, eine wunderbare Sache, wenn man wieder anfängt, dankbar zu sein. Und das Letzte, wie erfahre ich Gottes Führung? Ich muss ganze Sache machen. Es gibt so ein wunderbar, zwei wunderbare Sätze. Der erste, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und noch ein wunderbarer Spruch. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Das ist auch ein ganz großes Problem, warum viele Leute, auch Christen, keine richtige Führung in ihrem Leben haben, weil sie sich nicht klar positionieren. In Josua Kapitel 24, 15, da sagt Josua dort zu dem Volk Israel, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen dem Herrn dienen. Ist das auch in deinem Leben so? Ist das so, dass du sagst, ich will dem Herrn dienen? Und darf er dann dich auch da einbringen, wo er dich haben will? Nicht, wo du dich siehst, sondern wo er dich haben will. Vielleicht bist du momentan ein Christ und machst auch was für den Herrn, aber du weißt innerlich, du müsstest einen ganz anderen Weg gehen, aber du tust ihn nicht aus Bequemlichkeit. Dann wundere dich nicht, dass Gott dich nicht so führen kann, wie er möchte. In Galater Kapitel 6, Vers 14, da sagt Paulus etwas Wichtiges. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Durch das mir die Welt und ich der Welt. Das sind zwei Aussagen. Ich der Welt bedeutet im Endeffekt, ich möchte nicht mehr mitschwimmen in diesem System der Gottlosigkeit. Das bedeutet dieses, durch das mir die Welt gekreuzigt ist. Das heißt, ein Christ, der erkannt hat, dass dieses weltliche System, nicht die Welt an sich, die sollen wir missionieren und die sollen wir lieb haben und die Menschen zum Herrn führen, aber nicht das System dieser Welt, das von Sünde geprägt ist. Ja? In Jakobus Kapitel 4, Vers 4 steht, ihr Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Und damit ist nicht die Welt allgemein gemeint, nicht, dass wir etwas Falsches machen, wie es Leute machen, die in Askese leben und Mönchtum und die sich da verbarrikieren, das sollen wir nicht. Gott hat die Welt geliebt, aber nicht das Wesen dieser Welt. Nicht die Sünde, die sollen wir hassen. Und vielleicht ist das ein Grund, warum du Gottes Führung nicht erlebst. Kannst du, wie Paulus in Galater 6, 14 sagen, mir ist die Welt gekreuzigt. Wisst ihr, was das Problem ist? Weil viele Christen sich nicht ganz dem Herrn hingeben, kann sich der Herr ihn auch nicht ganz offenbaren. Vielleicht ist das ein Problem in deinem Leben. Vielleicht ist das das Problem deines Lebens. Und dann sagt Paulus, nicht nur mir ist die Welt gekreuzigt, sondern ich der Welt. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass Menschen, die ohne Jesus unterwegs sind, merken, du, mit denen kann man nichts mehr anfangen. Früher konnte man mit denen klauen gehen. Früher konnte man mit denen Leute zusammenschlagen gehen. Früher konnte man mit denen ablästern, früher konnte man mit denen Mist bauen und heute ist mit denen nichts mehr los. Früher konnte man mit denen jedes Wochenende saufen, von morgens bis abends. Früher konnte man mit denen durch die Stadt ziehen und die Leute unsicher machen und heute ist mit denen nichts mehr los. Rufen dich Leute noch an, die bewusst in der Welt leben? Bist du noch auf deren Telefonbuch an erster Stelle, weil sie genau wissen, der zieht mit allen mit? Oder sagen Leute, den brauchst du gar nicht anzurufen. Der ist sowieso nur noch mit Jesus unterwegs. Für den ist Gott alles. Wunderbar, wenn sie das über uns sagen könnten. Ich fasse zusammen. Wie erfahre ich Gottes Führung? Das erste, ich muss das Alte verlassen und Neues wagen. Das zweite, ich muss von Gott das Unmögliche erwarten. Das dritte, ich werde erfahren, dass Gott Wort hält. Das vierte, ich muss dankbar sein. Und das letzte und wichtige, ich muss ganze Sache machen. Ganze Sache machen. Das wünsche ich uns von Herzen, dass Gott uns neue Führung gibt. Und lasst uns das mal positiv sehen. Vielleicht gebraucht Gott momentan diese ganze Krise, um endlich mal mit dir und mir allein zu reden. Die ganze Zeit davor waren wir so eingenommen vom Leben. Und lass uns das mal positiv sehen. Vielleicht haben wir jetzt auch wir als Christen, du und ich, neu die Chance, mal eine Zeit zu haben, wo wir in die Einsamkeit allein mit Jesus sind. Vielleicht hat Gott deswegen uns, unsere Gemeinschaft auch mal ein Stück weit unterbrochen, dass wir vielleicht momentan nur so kommunizieren, damit wir alleine mit ihm mal unser Leben durchgehen. Und dann kann diese Zeit, egal wie schwer sie ist, zum Segen werden. Ich wünsche dir von Herzen und mir auch, dass wir unter der Führung Gottes leben. Gott segne uns. Amen.